Liebe Freunde, liebe Geschwister, ich möchte euch heute Morgen alle recht herzlich grüßen zu unserem Gottesdienst in dieser besonderen Zeit. Es ist der dritte Gottesdienst in der Passionszeit, in der Zeit, in der die Gemeinde Jesu Christi weltweit sich auf das Leiden und das Sterben unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus und die Auferstehung konzentriert. Und es ist eine besondere Zeit, wie wir das schon gehört haben, weil Menschen leiden. Leiden unter Krieg. Das, was man sich nicht vorstellen konnte. Vor einigen Tagen habe ich noch ein Interview gehört von unserem Altbundeskanzler Helmut Schmidt, der ja schon längst tot ist. Das muss das letzte Interview gewesen sein. Ich habe nur einen kurzen Ausschnitt davon gehört, das er also gegeben hat. Und er hat so etliche Sachen also gesagt, wie er das so sieht, und wirklich gut differenziert. Und er hat gesagt, und er glaubt, es wird keinen Krieg mehr in Europa geben. Das hat er gemeint. Er dachte, die Sicherheitsordnung, die er mit aufgebaut hat, die so lange uns Sicherheit geschenkt hat, über Nacht brach sie zusammen. Und wie es schon geschildert wurde, da sind Menschen in Leid und Elend und sie brauchen Hilfe. Sie brauchen Hilfe und wir als Gemeinde wollen uns aufmachen und dort sehen, was wir an Möglichkeiten haben und das dann eben auch praktisch anfassen. In den letzten Statements der Politiker habt ihr vielleicht auch immer ein Wort gehört, ein Schlagwort, um diese Zeit zu beschreiben: Wir leben in einer Zeitenwende. Zeitenwende. Und dieses Wort Zeitenwende hatte mich ja dazu inspiriert, vor 14 Tagen mit euch über das Kreuz Jesu nachzudenken. Zeitenwende und Kreuz Jesu, weil heute Morgen etliche so unter uns sind, die vor 14 Tagen also nicht dabei waren, mache ich einen ganz kurzen Rückblende, um uns hineinzunehmen. Und ich hatte ja auch gesagt, es geht weiter, das ist eine ganze Predigtreihe. Als Jesus kam, da gab es eine Zeitenwende. Als Jesus kam, gab es eine Zeitenwende und ich sage euch, und Tag für Tag denken wir daran. Welches Datum haben wir heute? 20. März 2022, nach Christi Geburt. Man sagte so früher schön Anno Domini. Nach Christi Geburt. Und morgen haben wir den 21. Und so geht es weiter nach Christi Geburt. Und dann gibt es noch vor Christi Geburt. Das hört ihr. Die ganze Welt proklamiert das Tag für Tag. Wem wir diese Zeitenwende zu verdanken haben. Warum musste diese Zeitenwende kommen? Es gab schon mal vor Jesus eine große Zeitenwende. Und diese Zeitenwende gab es bei Adam und Eva, die Gott in dieses wunderbare Paradies hineingesetzt hatte. Und als sie auf die Propaganda, die Lügen des Feindes hereinfielen, ungehorsam waren, sündigten, Gott den Gehorsam aufkündigten, da gab es eine Zeitenwende. Sie mussten heraus aus dem Paradies. Und das, was sie erwartete, war Jammer und Elend. Zu Adam sagte: Ich werde den Erdboden verfluchen, im Schweiße deines Angesichtes sollst du ja dein Brot verdienen, schaffen. Und zu Eva: Du sollst unter Schmerzen Kinder gebären. Hat sich da was bis heute geändert? Nee. Die Zeitenwende, aber zum Schlechteren, wie es heute eben heißt, mit diesem Wort Zeitenwende, Es ist was kaputt gegangen. Aber Gott hat in seiner großen Barmherzigkeit schon damals eine Verheißung ausgesprochen. Er hat zu Eva gesagt, aus deiner Nachkommenschaft wird der kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Und als Christus kam, da sollte das in Erfüllung gehen. Gott hatte den Messias verheißen und das Volk Israel, das erwählt war, hat diesen Messias, diesen Erlöser sehnsüchtig erwartet. Sehnsüchtig. Und als Jesus kam, hat der Mensch in seine Nachfolge berufen, Jünger. Und sie haben gesehen, die messianische Zeit ist angebrochen. Christus vollbrachte Wunder, Zeichen, er heilte Menschen. Er hatte eine Verkündigung, die war so machtvoll, dass die Menschen staunten und sagten, nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, sondern unsere Herzen sind getroffen. Geschwister, so möchte ich auch predigen und verkündigen, dass dieses Wort hindurchgeht und Freiheit schafft, so wie er es geschafft hat. Die Zeitenwende war da, sie war zum Greifen da. Und dann stellte Jesus die Frage, wer sagt ihr, dass ich bin? Und sie sagten, du bist einer der großen Propheten, Mose, Elia, zurückgekommen. Und er sagte, und was meint ihr, wer ich bin? Und Petrus in seiner Spontanität, voller Begeisterung, du bist Christus, du bist der Messias, der, auf den wir warten. Und dann sagte Jesus, anerkennt Fleisch und Blut, haben dir das nicht gesagt, Petrus, sondern mein Vater im Himmel. Das war die eine Seite. Und dann hat Jesus das nächste Blatt, das nächste Kapitel aufgeschlagen, denn hinterher lesen wir in den Evangelium die erste Leidensankündigung, so ist es überschrieben. Jesus unterwies seine Jünger, dass er nach Jerusalem geht, dass er dort leiden müsste und dass er von den hohen Priestern und dem hohen Rat ans Kreuz gebracht werden würde. Das hatte ich euch das letzte Mal also ja so plastisch versucht vor Augen zu malen. Wie war die Reaktion der Jünger? Wie war sie? So wie eure Sprachlosigkeit. Sprachlos waren sie. Als Jesus vom Kreuz gesprochen hat, da wussten sie, was auf ihn zukommt. Das werde ich gleich also nochmal erklären. Und deshalb waren sie so erschüttert. Und deshalb machte sich ein Petrus zum Sprecher der ganzen Jüngerschaft, sagte, Herr, das widerfahre dir bloß nicht. Das geht nicht. Wir haben andere Pläne, wir haben alles verlassen, unseren Job aufgegeben, ich meine Firma. 3 Jahre folge ich dir nach. Was soll ich meiner Frau erzählen? Ich dachte, ich kriege ein Ministeramt. Das widerfahre dir bloß nicht. Und wie hat Jesus geantwortet? Petrus, nein. Satan, sagt er, weiche hinter mich. Auch das hatte ich euch erklärt. Das war ein Befehlsruf gewesen, den Jesus dort aussprach, aus der Militärsprache. Das war ein Befehlsruf des römischen Offiziers, den er seinem Soldat, der aus der Reihe ausgeschert ist. Ihr kennt den Ausdruck, in Reih und Glied marschieren. Wer kennt ihn nicht? Alle kennen ihn. In Reih und Glied marschieren. Das ist 2000 Jahre alt. Das war der Befehlsruf des römischen Offiziers, wenn ein Soldat aus der Reihe der Marschkompanie ausgebrochen ist, denn das war die Erfindung der Römer. in Reihe und Glied marschieren im Gleichschritt. So kam man am schnellsten voran und immer dem Offizier hinterher, denn der ging voran, der kannte den Weg. Und das sagte er zu ihnen und Petrus musste sich entscheiden, wieder zurück, in die Nachfolge Jesu. Er hatte sich entschieden, er ging in diese Nachfolge zurück. Er ist mit diesen schweren Weg gegangen. Das war also der erste Teil letztens bei der Predigt und heute soll es weitergehen. Also, das, wovor die Jünger zurückschreckten, war das Kreuz, weil sie es nicht verstanden hatten. Und ich kann euch eins verraten, wir alle schrecken vor dem Kreuz zurück. Jeder. Und erzähl den Menschen da draußen etwas vom Kreuz. Das hat Paulus schon so schön gesagt im ersten Korintherbrief. Für die Heiden ist es eine Torheit und für Juden ist es ein Ärgernis. Hat sich nichts geändert. Aber für uns, sagt er, ist es Gottes Kraft, Gottes Freisetzung. Und genau um diese Freisetzung, das wollen wir heute betrachten. Das Kreuz. Jesus stand also ganz alleine da. Keiner verstand ihn. Und ich glaube, jeder Christ von uns hat solche Situationen auch schon einmal durchgemacht. Dass Gott gesprochen hat, hineingesprochen hat, und alle verstehen dich nicht. Sie verstehen dich nicht. Jeko, ist es dir auch schon mal so gegangen? Danke. Also ihr könnt euch dann an Jeko, ne? Er erklärt euch das. Aber stehen wir wirklich allein? Geschwister, nein. In solchen Situationen greift Gott ein. Und hier hat er nämlich auch eingegriffen. Und es ist ein kurzer Text, den ich euch vorlesen möchte. Lukas Kapitel 9, Abvers 28, überschrieben die Verklärung Jesu. Etwa 8 Tage nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Es erschienen 2 Männer im himmlischen Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Und dann wachte Petrus eben so von diesem Halbschlaf auf und sagte diese berühmten Worte: Herr, es ist gut, dass wir hier sind, lass uns 3 Hütten bauen. Für dich eine, für Mose und für Elia eine. Ich möchte sagen heute Morgen, es ist gut, dass du heute Morgen da bist. Und du brauchst keine Hütten bauen, sondern heute Morgen will der Heilige Geist etwas anderes. Er will uns etwas aufschließen. Nämlich der Weg in diese Herrlichkeit, den diese Jünger dort gesehen haben. Ich möchte noch einmal diesen Vers 31 vorlesen. Es erschienen ihm 2 Männer im himmlischen Glanz und redeten mit Jesus. Es waren Mose und Elia. Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. In den Parallelstellen im Matthäus-Evangelium und Markus-Evangelium steht nur: und siehe, Mose und Elia erschienen ihnen und unterredeten sich mit ihm. Warum legt Lukas, der ja Heide war und der erst viel später dazu kommt, der das ja gar nicht miterlebt hat, sondern nur vom Hörensagen kannte, so viel Wert darauf, dass er gesagt hat, Mose und Elia sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand, die Kreuzigung, und wie er damit seinen Auftrag erfüllen würde. Ich staune über den Heiligen Geist, wie er gerade solche Menschen, die aus dem Heidentum kamen, diese wunderbare Botschaft aufgeschlossen hat, der Rettung und des Heils. Habt ihr euch nicht schon einmal die Frage gestellt als fleißige Bibelleser, warum erschien ihm nicht Abraham und David? Wäre doch eine berechtigte Frage. Abraham, der Glaubensvater, und Davids, der Superkönig, der ja eine Vorschattung auf das messianische Reich war. Die Antwort ist ganz einfach. Mose war der Prophet, der das Volk Israel aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei, aus Ägypten herausführte in das Land Kanaan. Aber er führte das nicht hinein. Am Berg Sinai schloss er mit dem Volk, Gott mit dem Volk, durch Vermittlung von Mose einen Bund. Und dieser Bund, wenn ihr nachliest im Alten Testament, wurde eingeweiht mit Blut. Als die Stiftshütte, als alles fertig war, musste ein Tier, ein Opferlamm geschlachtet werden. Und das Blut wurde auf das Volk gesprengt. Die Stiftshütte, es wurde damit besprengt. Alles wurde durch dieses Blut geweiht. Da musste ein Tier, ein unschuldiges Tier, sein Leben geben, damit dieser Bund aktiv werden konnte. Der zweite, Elia. Wenn es eine Geschichte gibt, die ich früher im Kindergottesdienst geliebt habe, wisst ihr, welche Geschichte das war? Elia. Das war so richtig nach unserem Geschmack. Er alleine gegen ein ganzes Volk, gegen ein Volk, das Gott abgeschworen hatte, das im Götzendienst lebte, unter Ahab und Isabel, das sollte er zu Gott zurückführen. Stell dir vor, Gott kommt heute Morgen in diesem Gottesdienst und sagt, du sollst Deutschland wieder in die Anbetung zurückführen. Ich merke eure begeisterten Gesichter, wie ihr alle hier schreit. Das war noch ein bisschen härter gewesen. Wodurch hat Elia dieses Volk, das Herz des Volkes, das wirklich im Heidentum aufgegangen war, zurückgeführt? Durch das Opfer. Israel kam auf dem Karmel zusammen und dann hat er gesagt, okay, zu den Baalspriestern, ihr bringt ein Opfer da, ich bringe ein Opfer da. Und der Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahrhaftige Gott. Steht im Alten Testament drin, 1. Könige, Kapitel 18, liest diese Geschichte nach. Wer sie nicht kennt, ist hochinteressant. Die haben aber eine Show abgezogen. Die haben aber eine Show dort abgezogen. Und nichts passierte. Und dann kam Elia und betete. Und was geschah? Das Feuer fiel vom Himmel. Und das Volk sagte, der Herr ist Gott. Ein Opfer. Und diese beiden Männer, die diesen großen Auftrag hatten, erschienen nun Jesus und sprachen mit ihm, dass er nach Jerusalem gehen musste, um ein Opfer darzubringen, von dem Auftrag, um diesen Auftrag zu erfüllen. Ich wäre gerne bei dieser Unterredung dabei gewesen, auf diesem Verklärungsberg. Was wäre geschehen, wenn Christus eingeknickt wäre? Was wäre geschehen? Ich will es euch verraten. Dieser ganze Dienst eines Mose und Elia wäre für die Katz gewesen. Und noch schlimmer, es hätte keine Rettung und kein Heil gegeben. All diese Millionen Opfertiere. Deshalb musste Jesus diesen Weg also jetzt nach Jerusalem einschlagen. Er wusste, Gott stärkte ihn dort auf diesem Berg. Und dann ist er diesen Weg konsequent und entschlossen gegangen. Das lesen wir in den Evangelien. Und jetzt will ich einen Schritt tun, einen großen Schritt. Warum ausgerechnet das Kreuz? Warum ausgerechnet dieser grausame und schreckliche Tod? Habt ihr euch das nicht schon mal so als Bibelleser gefragt? Hätte es denn nicht ein bisschen humaner zugehen können? Es hatte eine besondere Bedeutung. Die Kreuzigung, und das müssen wir geschichtlich wissen, hatten sich die Römer von den Persern abgeguckt. Diese grausame Hinrichtungsart. Und die Römer haben das übernommen und haben gesagt, wow, die Kreuzigung, das ist ein Abschreckungsmittel. Mit dieser Folter und diesem Tod wurden im Römischen Reich nur Menschen, Leute bestraft, Kriminelle, Mörder, Verbrecher und vor allem Aufrührer, die sich gegen den römischen Staat erhoben hatten. Mit denen machte man, wie man so schön sagt, kurzen Prozess. Sie wurden gefangen genommen, sie wurden in einem Gerichtsverfahren verurteilt und dann wollte man Abschreckung haben. Abschreckung für die anderen, die dachten, warum nicht auch aufzustehen und zu opponieren. Abschreckung, wer gegen den römischen Staat, gegen die römischen Gesetze aufsteht, der wird mit diesem grausamen Tod bestraft. Und jetzt ist das Entscheidende, nämlich der verlor all seine Bürgerrechte. Der verlor seine Bürgerrechte, der war also ausgestoßen, als wenn er nicht dazugehörte. Ein Verfluchter, ein Verworfener, mit dem keiner etwas zu tun haben wollte. Und wir lesen gerade, wenn es also jetzt um die Passion und die Kreuzigung geht, dass die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die hohen Priester, der ganze Hohe Rat so dahinterher war, dass Jesus ausgerechnet am Kreuz sterben sollte. Pilatus sagte doch zu ihnen, nehmt ihr ihn und verurteilt ihn doch nach eurem Gesetz. Und dann sagten sie ganz scheinheilig, wir dürfen keine aussprechen. Du musst ihn bestrafen, du musst ihn kreuzigen. Weil, und das war der Gedanke bei den Hohenpriestern, beim Hohen Rat gewesen, wer gekreuzigt wurde, der war ausgestoßen aus dem Volk Israel, der war verworfen, der war verflucht und noch etwas ganz anderes. Der war von Gott verflucht. Denn Gott sagte schon im Alten Testament, verflucht ist, wer am Holz hängt. Verflucht ist, wer am Holz hängt. Wer also eine todeswürdige Strafe auch schon im Alten Testament gemacht hat, der wurde an einem Pfahl aufgehängt. Und damit war er auch, wir würden es heute sagen, exkommuniziert, religiös ausgestoßen, verworfen. Er gehörte nicht mehr zum Volk dazu. Wenn ihr mit frommen Juden redet und ihr sie überzeugen wollt, dass doch Jesus der Messias ist und ihr nur Kopfschütteln von denen bekommt, dann hat das hier etwas mit zu tun. Das ist nur mal so ein Nebengedanke. Jesus gehört nicht mehr zum Volk Israel. Er ist verworfen. Er ist von Gott verflucht. Deshalb kann nur der Heilige Geist ihnen das aufschließen, dass er wirklich der wahrhaftige Messias Israels ist. Und wir leben in einer Zeit, und das wisst ihr, in der mehr und mehr Juden sich bekehren. Und deshalb wissen wir auch, dass wir in der Endzeit leben. Deshalb waren sie also so scharf dahinterher. Lukas Kapitel 23, doch die Volksmenge gab nicht nach, mit aller Macht forderte sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus dem Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Barabbas, der wegen Aufruhrs und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihren Willen. Ich möchte jetzt persönlich werden. Bisher war das also quasi alles nur so ein bisschen Erklärung und Lehre gewesen. Aber die Frage ist, was hat das jetzt alles mit mir zu tun? Oder bin ich so dankbar, dass unser lieber Hartmut heute Morgen so freizügig sagte, er hat eine Bibel geschenkt bekommen und dann hat man ihm gesagt, und du bist ein Sünder. Du bist verloren. Ihr kennt das Leben von Hartmut nicht. Vielleicht sitzt ja eine da, naja, so ganz so schlecht bin ich ja nicht. Wir wollen persönlich werden, aber dazu müssen wir jetzt erst einmal auf den Barabbas schauen und auf diese ganze Situation. Barabbas, der sollte an diesem Karfreitag gekreuzigt werden und mit ihm noch zwei andere, also zu dritt, sollten sie gekreuzigt werden. Drei Kreuze waren schon vorbereitet, die standen schon da. Und Pilatus, ich kann mir das so richtig vorstellen, der wusste, Jesus ist unschuldig. Ich will den raushauen. Und da kam ihm diese grandiose Idee, wie er dachte, wow, drei Kreuze, für Jesus haben wir kein Kreuz. Sonst hätten sie doch Jesus mitkreuzigen, zu viert. Nee, es gab kein Kreuz für Jesus. Schlicht und ergreifend. Also musste einer, und da hat er gesagt, wenn ich den Barabbas, diesen Verbrecher, diesen Mörder, diesen Aufrührer, was alle wussten, anbiete, dann werden die sich doch für Barabbas, für Jesus entscheiden, den Messias. Und was tat die Menge? Gib uns Barabbas frei. Geschwister, es gab kein Kreuz für Jesus. Wessen Kreuz hat er dort nach Golgatha getragen? Das war das Kreuz von Barabbas. Barabbas war der Schuldige gewesen, der Verfluchte, der hätte sterben müssen. Und als Jesus dieses Kreuz nach Golgatha getragen hat, da hat er auch diesen Fluch, diese Verurteilung. Es musste einer sterben. Es musste Barabbas sterben. Es musste Jesus sterben, damit er freikommen konnte. Und ich will jetzt auf die Zielgerade kommen. Paulus, den ihr alle sehr gut kennt, der große Völkerapostel, Das war bei Paulus genau das große Ärgernis gewesen, was ihn so gegen die ersten Jünger Jesu aufbrachte, dass sie doch behaupteten, einer, der zu Recht am Kreuz gestorben ist, das soll der Messias Israels sein. Das ging ihm so gegen den Strich, dass er, wie gesagt, diese Sekte muss ausgerottet werden, bis ihm Jesus selbst erschien und sagte, warum verfolgst du mich? Und in Kolosser Kapitel 2, Vers 14 schreibt er, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nichts gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Geschwister, wir sind alle Sünder. Wir sind alle Sünder. Wolfram Kopfermann sagte einmal in einer Predigt, jeder ist zu allem fähig. Das sagte der, der also wirklich eine Leuchte war, theologisch. Jeder ist zu allem fähig, auch ich, hat er gesagt. Es ist nur der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes zu verdanken, dass ich in Umständen groß geworden bin, die mich davor bewahrt haben, das zu tun. Aber jeder ist zu allem fähig. Und jetzt können wir persönlich werden. Und jetzt kann ich sagen, ich bin zu allem fähig. Ich bin zu allem fähig. Ich hätte diesen Tod verdient, dieses Kreuz, das Christus hinaufgetragen hat nach Golgatha. Liebe Freunde, liebe Geschwister, das ist mein Kreuz. Das bin ich. Ich möchte jetzt das abschließen, diese Predigt, mit einem persönlichen Zeugnis. Wann mir diese Bedeutung des Kreuzes einmal so richtig neu, will ich sagen, bewusst und groß geworden ist und auch von der praktischen Seite her. Als mein Sohn Benjamin in Hamburg studierte, da bekam er Kontakt mit der Heilsarmee. Die Heilsarmee ist ja bekannt, dieses große Werk weltweit, das unter den Verlorenen missioniert. Die haben also auch in Hamburg ein Zentrum in der Talstraße. Talstraße, das ist also so eine Nebenstraße der Reeperbahn. Ich glaube, ich brauche das nicht mit der Reeperbahn erklären, ne? Ist bekannt. Ja. Da sind die also mittendrin und donnerstags treffen die sich immer dort, halten einen Gottesdienst und gehen dann raus auf die Reeperbahn. Und da sagt er zu mir, Vater, und da musst du mal vorbeikommen, das musst du mal miterleben. Wie gut, dass man Kinder hat, ne, die einem dann noch mal so ein bisschen die Welt erklären. Also wir sind mit ein paar Jugendlichen damals aus der Gemeinde dahin, haben diesen Gottesdienst mitgemacht. Und hinterher, wie gesagt, haben wir uns dann aufgestellt. Alle, die da waren, ein langer Zug, so immer zu zweit. Vorneweg ging einer mit einer Gitarre. Wir haben dann also fröhlich gesungen. Und jetzt kommt das Interessante. Und ganz vorneweg ging jemand, der ein Kreuz trug. Das war ungefähr 1,50 Meter groß, so in so einer Schlaufe. Und das trug er vor sich her. Und wir, wie gesagt, singend auf die Reeperbahn, vorbei an diesen Kaschemmen, die dort waren, an den Prostituierten, die dort standen, an den Menschen, die dort unterwegs waren, singend, machten Halt auf so Plätzen. Der Heilsarmee-Offizier machte eine kurze Ansprache, sehr praktisch, sehr einfach, aber immer mit der Einladung, dass Menschen kommen können. dass sie eingeladen sind zu Jesus. Und dort auf der Reeperbahn, so, jetzt sage ich das, da ist mir das bewusst geworden, das Kreuz, die ausgestreckten Arme Jesu, dort, wo das Kreuz steht, es stand dort, streckt der Herr seine Arme aus nach allen Menschen und sagt, du bist mir willkommen. Du brauchst nur zu kommen, dich in meine Arme zu werfen. Und wie wir das gerade hier gelesen haben, ich trage deine Schuld. Liebe Freunde, liebe Geschwister, ist das nicht eine Botschaft? Ist das nicht eine Rettung und ist das nicht ein Heil? Dafür können wir nur danken und sagen, auch in dieser dunklen und finsteren Zeit ist diese Botschaft da. Ich möchte jetzt diese Predigt beenden. Es wird noch eine Fortsetzung geben und dann werden wir darüber sprechen, dass das Kreuz ein Schlüssel ist für ein neues Leben, für eine neue Lebensfülle. Wir werden jetzt, hat Sven vorbereitet, ein Lied, ein Anbetungslied, das uns jetzt in die Anbetung führen soll. Ich sehe das Lamm. Ihr seid eingeladen mitzusingen oder nachzudenken. Und nach diesem Lied wollen wir dann in eine Gebetszeit gehen. Lasst uns beten, lasst uns für die Menschen dort beten, in der Ukraine. Lasst uns beten, auch für uns, dass wir diese Aufgabe packen und wirklich Menschen Licht und Salz sind.